Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Als Praktikantin bei Radio Bridge Overseas, Bea Schallenberg. Yes, it's very possible. 4 Monate leben, lernen und arbeiten in einem Land im südlichen Afrika. Münster, Januar 1996. Sie ist Studentin der Publizistik, die sich aufgrund eines Aushangs an einem der schwarzen Bretter der Uni Münster auf ein Stipendium der Heinz-Kühn-Stiftung beworben hat und, wer hätte das gedacht, eine der glücklichen 4 Deutschen ist, die, ja, was eigentlich? Klar ist zu diesem Zeitpunkt nur eines: Radioarbeit in Simbabwe, einem Land im südlichen Afrika. Es ist Mitte Januar, als die endgültige Zusage des Senders Radio Bridge Overseas, also Radiobrücke über See, die Studentin erreicht. Sie ist überglücklich, erfährt jedoch wenige Tage später, dass die Stiftung die 3000 Mark für Unterkunft und Verpflegung sowie die Flugkosten nicht übernehmen wird. Begründung: gegebenenfalls Kostenübernahme im Einzelfall mit der Bitte um Geduld. Die Studentin finanziert sich und ihr Studium selbst zu diesem Zeitpunkt durch eine 19-Stunden-Stelle an einem der Institute. Sie wird ihren Job aufgeben müssen. Urlaub für fast 4 Monate gibt es nicht. Nach einem Gespräch mit dem geschäftsführenden Direktor des Institutes ist das völlig klar und einleuchtend. Den Job wird jemand anderes übernehmen. Sie hat Verständnis, gleichzeitig Zweifel, überlegt nächtelang, ob sie das wirklich riskieren kann, denkt immer wieder an Marc Aurel, der Weg ist das Ziel, und entscheidet sich für eine unsichere Zukunft. Sie wird nach Simbabwe gehen. Harare, 4. April 1996. In Harare wird sie zusammen mit einem weiteren Teilnehmer des Internships, so bezeichnet Radio Bridge Overseas das 13-wöchige Projekt, von dem Leiter des Senders persönlich am Flughafen abgeholt. Herr S. war Redakteur bei Radio Bremen, Korrespondent in verschiedensten Ländern, nicht nur Afrika, und ist seit nunmehr 11,5 Jahren in Simbabwe. Er lädt das Gepäck in den Land Rover, denn ein solches Auto braucht man hier, sagt er. Simbabwe, 10. April 1996. Die Studentin hat nun genauere Vorstellungen über das, was auf sie zukommen wird. Sie wird in Zusammenarbeit mit 4 simbabwischen Journalisten und den 3 anderen Teilnehmern aus Deutschland 5- bis 6-minütige Feature erstellen. Verschiedenste Themenbereiche sollen aus Sicht der hier Lebenden dargestellt werden. Begonnen wird mit der Recherche in der Hauptstadt Harare, später in ländlichen Gebieten. Shona und Ndebele sind die am häufigsten gesprochenen Stammessprachen. Übersetzt werden diese von den afrikanischen Kolleginnen und Kollegen ins Englische, von den Studenten des Erste Weltstaates dann in die deutsche Sprache. So können die Stories auch in Deutschland gesendet und verstanden werden. Hoffentlich. Autoren der Geschichten werden primär die einheimischen Kollegen sein, denn das ist der idealistische Gedanke von Radio Bridge Overseas, Einwohner des jeweiligen Landes berichten zu lassen und nicht Korrespondenten. Außenstehende, wie Herr S. sagt, die für ein paar Tage in Drittweltländer kommen, um dann fast immer Stereotypen zu festigen, das kann nicht der Sinn von Berichterstattung sein. Die Studentin ist begeistert von der Idee und gleichzeitig überfordert. Sie hat alles Mögliche erwartet: eine einfache Unterkunft, Affenbrotbäume, einfachste Tongeräte, afrikanisches Essen. Stattdessen wohnt sie in einer der reichsten weißen Viertel in Harare, in einem großzügigen Haus mit vielen schwarzen Angestellten, die den Fußboden mit einer Bürste schrubben, die Wäsche der Studenten mit der Hand waschen, und einem Koch, der sich die Wünsche der weißen Teilnehmer zu Herzen nimmt und gern europäisch kocht. Der ergebenst mit einem "Yes, ma'am, it's very possible" auf jede Bitte reagiert und nach Servieren der Mahlzeiten sofort wieder in seiner Küche verschwindet. Afrika? 1000 Fragen, wenig Antworten. Die Studentin fühlt sich einsam in ihrem so schön eingerichteten Einzelzimmer mit Moskitonetz über dem Bett und Blick über die Hügel des Grayston Parks, der reichen Gegend von Harare. Harare, Mai 1996. Die Studentin ist glücklich in Simbabwe. Der Abstand zu ihrem Zuhause wird immer größer. Sie hat Schwierigkeiten, sich ihren Freunden in Deutschland mitzuteilen, weiß aber um verbale Grenzen bei der Beschreibung fremder Kulturen und resigniert in gewissem Maße fast freudig, was ihr Mitteilungsbedürfnis an die Leute zu Hause betrifft. Sie hat sich daran gewöhnt, den simbabwischen Journalisten das Privileg einzuräumen, Autoren der Geschichten zu sein, die nach Deutschland verkauft werden sollen. Sie hat sich daran gewöhnt, weiß zu sein in einem Land, in dem nur 2% der Bevölkerung weiß sind. Es ist normal geworden, in einen Bus voller Schwarzer zu steigen und in die Stadt zu fahren. Sie hat sich auch daran gewöhnt, aufgrund der Hautfarbe gewisse Vorzüge zu genießen, auf Botschafter zu treffen, Leute der Friedrich Ebert und der Adenauer Stiftung zu begrüßen, sich in Gesellschaftsschichten zu bewegen, die das Privileg weiß nun einmal mit sich bringen in einem Land im südlichen Afrika. Manchmal wundert sie sich darüber, dass sie ungeduldig wird, wenn ihr nach zweimaligem Hupen der schwarze Pförtner immer noch nicht das Tor zur Hofeinfahrt öffnet und sie aussteigen muss, um es selbst aufzumachen. An den Frauen, die den Holzfußboden mit den Bürsten schrubben, geht sie inzwischen wie selbstverständlich vorbei, um Jotham, dem Koch, mitzuteilen, dass sie nicht am Dinner teilnehmen wird, da sie anderweitig eingeladen ist. Sie fragt ihn, ob das Probleme bereitet. Seine Antwort ist fast immer dieselbe. Yes, ma'am, it's very possible. Sie genießt ihre Arbeit, die zum Teil mehr als 12 Stunden am Tag in Anspruch nimmt, denn sie geht gänzlich darin auf, einer fremden Kultur die Möglichkeit der Selbstdarstellung zu lassen. Ihren deutschen Kollegen geht es ebenso. Das weiß sie, wenn sie sich abends auf der Dachterrasse zum Sundowner verabredet haben und über das Internship reden. In wenigen Tagen werden sie für eine Woche nach Sambia fahren, um Entwicklungsprojekte zu besuchen. Auch den sambischen Kollegen wird die Möglichkeit gegeben, über ihr Land zu berichten. Sambia, Juni 1996. Die Studentin und ihre Kollegen dringen in immer abgelegenere Gegenden Afrikas vor. Sie sind fasziniert von der Fremdheit des Kontinents und lernen unendlich viel über das Leben der Menschen in den Dörfern. Das glauben sie. Schwierig bleibt der Kontrast, am Abend in eine Unterkunft mit Swimmingpool und Bar zurückzukehren, in der Nacht den Ventilator unter der Decke zu betrachten, der die Moskitos vertreibt, wo doch die Bewohner Sambias immer noch an Malaria sterben. Und das, weil es in den Dörfern nicht nur keinen Strom für Ventilatoren gibt, sondern auch nicht genug ausreichende Medikamente zur Verfügung stehen. Das erinnert die Studentin nachts daran, aus einer Flasche Mineralwasser, die neben dem Bett steht, einen Schluck zu nehmen, um die Tablette Delta Prim, das landläufige Mittel zur Malaria-Prophylaxe, einzunehmen. Für einen kurzen Augenblick sieht sie die Frauen und Kinder mit den Eimern auf dem Kopf, wie sie für ihre Familien das Wasser nach Hause bringen. Jeden Tag aufs Neue. Ein Weg von etwa 2 Stunden bis zum nächsten Brunnen. Juli 1996. Die Studentin trifft Vorbereitungen für die Heimkehr nach Deutschland. Sie weiß, dass sie Probleme haben wird, sich in ihr Leben dort einzufinden, obwohl es ein Leben ist, das sie seit fast 29 Jahren führt. Ihre mitgebrachte Armbanduhr liegt auf dem Tisch neben dem Bett. Sie hat sie seit einigen Wochen nicht mehr getragen, denn die Afrikaner sagen, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Sie hat sich die Gelassenheit der hier lebenden Bevölkerung zu Herzen genommen, sich vorgenommen, gerade dies zu verinnerlichen. Gleichzeitig weiß sie, dass das schwierig werden wird. denn sie gehört zu den Leuten, die ungeduldig und entrüstet an der Bushaltestelle stehen und sich fragen, wie es sein kann, dass der Bus sein angestrebtes Ziel mit 7 Minuten Verspätung erreicht. Münster, August 1996. Die Studentin ist zurück in einer Stadt, die sie ihr Zuhause nennt. Sie fragt sich in der ersten Zeit häufig, warum diesen Ort, wo sie doch innerhalb so kurzer Zeit woanders auf der südlichen Halbkugel zu Hause war. Und das, glaubt sie, war sie wirklich. Die Simbabwer haben in ihrer Sprache kein Wort für zu Hause. Zu Hause, sagen sie, ist dort, wo man sich geborgen fühlt, wo man Freunde hat, Menschen, die verstehen, was man meint. Jeden Morgen liegt vor ihr auf dem Küchentisch die Armbanduhr. Jeden Morgen entscheidet sie sich aufs Neue, sie liegen zu lassen. Und dennoch weiß sie, dass es eine Sache der Zeit sein wird, dass sie sie schon bald wieder an ihrem Arm tragen wird. Denn sie ist Realistin und Realisten finden sich in die Gegebenheiten des Alltags ein, denkt sie. Sie wird wieder nach Afrika zurückkehren und das Angebot eines Senders in Johannesburg in Anspruch nehmen, um einen Teil dazu beizutragen, den Menschen auch in Südafrika die Möglichkeit zu geben, über ihr Land zu berichten. Wenn sie aufgrund ihrer Erfahrungen Zweifel hat, ob sich ein solches Vorhaben verwirklichen lässt, sieht sie für einen Bruchteil einer Sekunde einen schwarzen Koch mit blütenweißer Kleidung in der Küche verschwinden. Kurz bevor er die Türe hinter sich schließt, hört sie noch sein »Yes, ma'am, it's very possible«.